SRF 3.
Herzlich willkommen zu Nachtwach. Risiko, das ist ja Themenwoche bei Schweizer Radio und Fernsehen und da möchten wir natürlich auch gerne mitmachen. Bei uns geht es um die Frage, hat sich das Risiko, das ihr irgendwann mal eingegangen seid, hat sich das gelohnt oder habt ihr dafür einen höheren Preis müssen zahlen? Das ist die Gratisnummer, die ihr anrufen und darüber erzählen könnt. 0800 00 22 20 0800 00 22 20. Wer viel riskiert im Leben, kann viel gewinnen, aber eben auch viel verlieren. Und solche Geschichten möchte ich heute von euch hören. Und zwar könnte es eine sein, dass man zum Beispiel das Risiko eingegangen ist, die Familie zu verlassen, wie es auf der anderen Seite etwas ganz Neues zu entdecken gegeben hat oder einem etwas Neues angelockt hat, aufregend. Es kann aber auch sein, dass man den sicheren Job verlassen hat, ohne zu wissen, ob man nachher wieder einen würde finden, wenn man mal das Gefühl hat, hey, jetzt will ich mal etwas ausprobieren. Vielleicht auf eine Reise gehen, auf eine lange. Oder vielleicht auch ein eigenes Unternehmen zu gründen oder sich selber zu verwirklichen. Es gibt aber auch ganz andere Bereiche, zum Beispiel das Riskante an einer Operation zum Beispiel. Hat sich so eine riskante Operation für euch gelohnt? Oder eine Mutter, die weit über 40 ist und sich lange überlegt hat und dann aber gefunden hat, doch das Risiko ging ein, ich will jetzt noch mal schwanger, ich will jetzt noch mal Mutter werden. Das wären jetzt einfach so ein paar Beispiele. Ihr habt sicher andere Geschichten zu erzählen. Dann noch mal die Nummer 0800 00 22 20. Und am Telefon begrüße ich jetzt den Patz. Da ist Barbara. Salut, Patz.
Hoi, hoi.
Sag mal, um was für ein Risiko geht es bei dir?
Alle, die du gerade aufgezählt hast. Und so wie du schon merkst, für mich ist das erste Risiko, dass ich mich überhaupt getraue, anzuläuten.
Da in die Sendung anzuläuten oder auch sonst Menschen anzuläuten?
Auch sonst Menschen anzuläuten, weil ich stottere. Furchtbar. Andere Risiken, wo ich eingegangen bin, sie sind viel. Ich habe fast keins im Leben ausgelassen. Und das habe ich gemerkt mit meinem Sprachfehler. Jetzt habe ich schon von früh an gelernt, ein Risiko lohnt sich.
Darf ich dich schnell fragen? Also es ist ja eben, du brauchst Zeit und Raum und Platz. Vor allem jetzt, dass ich finde es mutig, dass du anrufst in die Sendung, weil es ist ja riskant für dich, dass ich dich jetzt ständig würde unterbrechen. Passiert dann dir das viel, dass auf der anderen Seite, wenn du anrufst, die Leute dich ganz komisch behandeln und denken, das ist nicht ganz normal?
Passiert meistens oft. Ich werde ziemlich oft schnell abgestellt mit einem kurzen «Sind Sie eigentlich blöd?» Es ist nicht immer leicht.
Vor allem, wenn du am Telefon bist, ist es dann anders, wenn du den Leuten direkt begegnen kannst. Also wenn der Augenkontakt da ist, ist es dann nicht so riskant, mit den Leuten anfangen zu reden?
Es ist nicht so riskant. Und jetzt sehe ich ja deine Augen am Fernsehen.
Ja.
dann habe ich ein bisschen weniger Mühe.
Das, wenn du es Gegenüber hast. Was ich ja jetzt nicht habe, ich weiss nicht, wie du aussiehst. Ich rede hier einfach einmal so in ein Kameraloch, sage ich jetzt einmal, in ein Glas, in ein Dunkel. Das habe ich nicht. Kannst du dann noch ein bisschen erzählen, wie denn das war? Also hat das Stottern schon als Bub angefangen und wie das dann in der Schule war für dich?
Also, es hat wirklich schon früher angefangen. Also schon die ganze Schulzeit. Und bist manchmal besser gewesen.
Ja.
Als
andere Mal. Wie ist es denn, hast du so müssen lernen, also hat man dich nachher angeschickt und hast du können lernen, mit dem Stottern besser umzugehen?
Ich bin 53. Mhm. Ich habe ein sicheres halbes Leben habe ich verbracht. In Logopädie, in Psychotherapie, etc., etc., etc.
Wenn, also ich weiss, ich kenne auch jemanden, der stottern tut, es gibt aber einen Moment, wo dieser Mensch viel fließender reden kann. Also es gibt irgendwie, ich weiss nicht genau, ob das dann ein entspannterer Zustand ist, oder wo es einfach fließender geht. Das weisst du auch, das kennst du auch.
Ich trinke nicht bei dir. Also, es hat Leute, die es Alkoholismus und so. Es entspannt schon. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen
soll. Ich habe es jetzt einfach schon ganz schön gefunden und mutig von dir, dass du jetzt angerufen hast und wir das jetzt auch mitbekommen haben, wie das für dich ist, wie sich das anlässt. Und dein Wunsch wäre ja eigentlich auch einer, dass wenn du mit jemandem ins Gespräch kommst oder mit jemandem telefonierst, dass man dir auf der anderen Seite nicht einfach das Wort abschneidet, sondern Platz lässt.
Das ist wirklich immer das Risiko, wo man schlussendlich muss eingehen muss. Dass einem der Gegenüber dann er will verstehen. Das ist das Risiko.
Genau, und das Gegenüber Verständnis hat für das, dass das auch eine Krankheit ist und man mit der eben kann, muss, soll umgehen. Oder? Um das geht es eigentlich. Also das Verständnis zu holen bei den Leuten. Patz, danke vielmals. Ich hoffe, dass jetzt das Gespräch irgendwie dir Mut gegeben hat, auch weiterhin mit anderen Leuten zu telefonieren.
Ich fühle mich heimlich im Moment.
Ah, super.
Vielen herzlichen Dank.
Danke dir auch und alles Gute.
Super.
Ciao, Patz. Tschüss.
Schöne Nacht.
Merci. Ciao, Patz.
Barbara.
Ist doch wunderbar. dass man auch solche Stimmen in unserer Sendung hören kann, in Nachtwach, wo Leute Geschichten erzählen, wo man aber eben auch hört, wie jemand mit einer Behinderung, sage ich jetzt einmal, kann umgehen und den Mut hat, darüber zu reden und auch sagt, das ist ein Risiko, dir jetzt anzuläuten. Risiko, das ist unser Thema. Hat sich das Risiko gelohnt? Das ist meine Frage an euch. 0800 00 22 20. Und am Telefon haben wir jetzt Petra, das ist Barbara. Salli Petra.
Ja, salli Barbara.
Was für ein Risiko bist du eingegangen?
Also, ich bin einmal vor ganz langer Zeit an eine Beerdigung gegangen. Ich habe dort ein paar nette Männer kennengelernt. Ich habe früher ja keinen Alkohol getrunken. An dem Abend ist dann getrunken worden. Und einen Monat später bin ich von einem von diesen Männern schwanger gewesen.
Also du hast gar nicht gewusst, was dann in deinem betrunkenen Zustand passiert ist?
Ja, ich habe mich klar nicht so betrunken gefühlt. Ich habe es einfach schön gefunden. Es war ein netter Mann gewesen und irgendwie, naja, so ein Teddybären-Typ halt. Und natürlich habe ich den auch geheiratet, weil ich ja katholisch erzogen bin. Und als Risiko habe ich dort noch nie so gedacht.
Als Risiko von was?
Ja, dass das vielleicht könnte in die Hose gehen. Weil der Mann war immerhin 11 Jahre älter wie ich. Und ich habe mich dann zuerst einmal auf das Kind konzentriert.
Und das ist auch einfach ganz schnell. Wie alt bist du dort gewesen?
19.
Ja. Wie haben denn die Eltern reagiert, als du plötzlich gekommen bist und sagst, ich bin schwanger?
Ja, überhaupt nicht, weil ich bin dort schon sehr selbstständig gewesen. Ich habe eine Krankenpflegerin gelernt und bin schon nicht mehr daheim gewesen. Und meinen Vater kenne ich nicht.
So eine Geschichte. Ist da noch im Hintergrund. Gut, also bleiben wir jetzt bei der anderen Geschichte. Also, dass du gefunden hast, oder aus deinem Glauben raus, also ich heirate den Mann.
Genau.
Wie ist es dann weitergegangen?
Dann ist es ziemlich steigerlich aufgegangen. Wir haben das Geschäft gehabt miteinander. Und er war sehr erfolgreich gewesen. Und wir haben, lustigerweise hat er, wo er mich geheiratet hat, schon eine Eigentumswohnung gehabt. Und in der Eigentumswohnung sind riesige Kartonschachteln gestanden mit Möbel von Zink Lamprecht, aber noch verpackt.
Also es ist ein teures Möbelgeschäft,
ja. Und ich habe dann die ausgepackt, die Wohnung eingerichtet, das war einmal unsere erste Wohnung gewesen. Und nachher, anschliessend, ist dann noch ein bisschen bergauf gegangen, dann hat man einmal ein Haus mit Hallenbad gehabt. Ja, dann ist es noch ein bisschen besser geworden, eine Villa am Zürichsee, dann schon ein Ferrari in der Garage. Und dann ist dann das zweite Kind gekommen, mein Wunschkind. Das ist dann nicht plötzlich reingeschneit, auf das habe ich 4 Jahre warten.
Ja.
Und wir sind eigentlich recht glücklich gewesen dort am Ufer vom Zürichsee.
Also der Traum vom Leben eigentlich?
Ja, also...
Darf ich noch schnell fragen, also wie bist du vorher aufgewachsen? Hast du das gekannt? Villen, Hallenbad, Ferrari?
Wie soll ich sagen, ich bin im Kloster aufgewachsen, und zwar im sogenannten Kinderzuchthaus Rothausen. Die katholische Nonne. Also sehr ein neues Mädchen eigentlich.
Was heisst Kinderzuchthaus? Das da ist man erzogen worden?
Ja, das Schweizer Fernsehen hat, das war ein Herbiri gewesen. Er hat meinem geliebten Kinderdörfli Rothausen den Titel Kinderzuchthaus gegeben. Was ich heute noch nicht verstehe, weil ich bin sehr gerne da war und ich bin 8 Jahre da war. Und von Ingeborgs Schwester gezogen worden. Und jetzt müssen wir zurück zu der anderen
Geschichte. Ja, ich kann nur den Gegensatz aufzeigen. Also da die Ingeborg erzogene Tochter, die dann einen Mann kennenlernt, zusammen das Geschäft und das Paradies im Moment.
Okay. Genau. Und das ist ja immer so, wenn man sich im Paradies zu wohl fühlt, dann kann auch wieder etwas passieren und dann ist das Risiko gekommen. Das heisst, ich habe meine jüngere Tochter in die Sekundarschule gebracht, da habe mich in den Sekundarlehrer verliebt. Und
Also die Geschichte geht ganz nebeneinander durch, als ich gedacht habe.
Ja.
Ja, super.
Und dann ist es dann so rausgekommen, dass ich also... mich scheiden lassen.
Also so fest verliebt, dass du das Leben dort hast müssen verlassen.
Und das schönste Geschenk, das ich bekommen habe, das war, als dann meine Tochter in der Kirche, wo ich den Seglehrer dann geheiratet habe, den Daumen offen da hat, wo die Mutter mit dem Hochzeitskleid reingekommen ist. Mein Ex-Mann war übrigens auch dabei gewesen. Und mit seiner neuen Lebenspartnerin. Und wir feiern heute noch das Weihnachtsfest und Geburtstag zusammen.
Das ist aber eine wahnsinnig schöne Geschichte eigentlich. Mhm. Es ist immer aufgegangen und dann hat es den Moment gegeben. Also du bist in das Schulzimmer reingekommen, wie muss ich mir das vorstellen? Du bist mit der Tochter in die Sekundarschule gekommen.
Ja, als einzige Mutter. Als schüche Mutter. Genau.
Was ist dir dort für einen Mann?
Ein schöner. Ganz ein schöner.
Schön heisst?
Ja, es war einfach so ein bisschen mein Trauma. Ich habe ihn angeschaut, er hat mich angeschaut und es hat bei beiden Bang gemacht.
Gerade sofort gemerkt, bei beiden. Mhm. Dann muss man ja irgendwie Fassung bewahren. Man bringt ja die Tochter dort vorbei. Wie sind wir dann zu der ersten Abmachung gekommen?
Die ist dann also auch 3 Jahre zu ihm in die Schule gegangen. Und man hat dann mal so verstohlen Hundespaziergänge gemacht miteinander. Ja, und dann ist dann das halt zuerst mal bei ihm. Ja, ist die Ehe auseinandergegangen und dann ist die Chance schon ein bisschen grösser gekommen, zum Zusammenkommen. Dann hat man Schullager begleitet, dann hat man den Menschen noch näher kennengelernt. Mhm. Und irgendwann, hat man dann beschlossen, man hat sich ja auseinandergelebt am anderen Ort. Und dann, ich habe übrigens auch keinen Anwalt genommen. Mhm. Mein erster Mann und ich haben uns mit einem Mediator sehr schnell scheiden lassen. Das geht also auch ohne Anwalt nach 24 Ehejahren. Und das Schönste ist, dass wir also heute
noch
miteinander
ein super Verhältnis haben.
Genau, heute tun wir noch miteinander Weihnachten feiern. Das ist uns sehr wichtig.
Was für ein Leben hast du denn eingetauscht? Also du hast vorher von dem Paradies erzählt.
Ja, ich habe eigentlich
sehr viel. Wie sieht es denn jetzt aus?
Ich habe auf sehr vieles mehr verzichtet. Mhm. Das heisst, jetzt steht kein Ferrari mehr in der Garage. Und das Haus ist auch ein bisschen kleiner, ist jetzt ein Reihenhaus. Der Goldküste-Express fährt dran vorbei.
Ja.
Ich sehe immer noch auf den Zürichsee. Aber ich habe gelernt, dass man eigentlich auch mit weniger im Portemonnaie kann sehr glücklich sein. Und das macht mir auch Spass, eigentlich wieder zu spüren, dass man nicht zum Petermann muss essen muss, sondern dass man auch in der Pizzeria kann mit einem vollen, glücklichen Magen rausgehen.
Ich glaube, da sprichst du auch vielen aus dem oder ins Herz hinein. Und aus dem Herz, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch Zuschauerinnen und Zuhörer hat, die wenig verdienen, die uns zuhören und die finden, irgendwie eben, man kann auch, oder die mühend mit weniger Geld durchs Leben gehen. Also, würdest du sagen, dass das Zweite hat das gar nicht mehr mit Risiko zu tun gehabt? Es ist nur die erste
Ich glaube einfach, jede Ehe im Leben ist ein Risiko.
Jawohl.
Aber es ist an einem selber, ob man dann auf die Nase geht oder ob man irgendwie dann das Risiko kann minimieren oder sogar etwas Positives daraus machen. Also ich hatte dann schon ziemlich Angst am Anfang, auch vor dem zweiten Schwiegervater, oder? Dann so gestrauchelt, die katholische, eine reformierte Familie. Das heisst, ich habe dann zu allen Männern mich noch zwischen Kirchenbank gesetzt, weil es ist ja so, wenn du katholisch geraten hast, bist du gar nicht geschieden.
Das heißt, genau, das darf man ja nicht. In der katholischen, ja, genau.
Also das hat mir auch der katholische Pfarrer gesagt. Ich sei dann im Fall Bigamistin.
Ja.
Und ich müsste jetzt da so, darum habe ich auch konvertiert, dass ich nochmal kirchlich heiraten
kann. Das hast du unbedingt wollen.
Ja.
Also, und das ist ja auch extrem schön gewesen, was, wenn die Tochter dann den Finger aufhebt, oder?
Und darum sage ich, es gibt eigentlich immer Lösungen. Also, nur eben, ob ich das auch abschätze, das glaube ich nicht.
Wunderbare Geschichte. Wo du uns jetzt erzählt hast.
Ja, und ich habe sie eigentlich erzählt, um denen Mut zu machen, die vielleicht irgendwie zwischen Stuhl und Bank sitzen und nicht mehr so klar sind oder auch sich ein bisschen beschissen fühlen, was jetzt die Kirche anbelangt. Also ich glaube, man muss manchmal einfach die Lösung selber in die Hand nehmen.
Genau.
Und das Risiko eingehen.
Genau, es gibt ja verschiedene Formen von Risiko. Oder es gibt ja die Waghalsigen, die einfach irgendwie keine Gefahren und keine Angst haben. Mhm. Oder irgendetwas machen, vom Berg abstürzen mit einem Fallschirm oder so. Und
das würde ich nie machen.
Eben. Aber dann gibt es natürlich noch die sich entscheiden müssen oder wollen zwischen zwei Sachen.
Mhm.
Und das ist ja dann bei dir, ist es ja nebst dem, dass die Liebe plötzlich da war, also die Sekundenliebe, oder? Liebe auf den ersten Blick, hast du dich ja dann gleich müssen entscheiden, was mache ich jetzt, oder? Mit meinem Leben.
Genau, und das ist nicht eine einfache Geschichte. Ich war dann auch einen Monat in einer Klinik, um das ganz gut überdenken. Ich bin auch halb krank geworden, weil das ist nicht so gewesen, dass ich meine erste Familie nicht geliebt habe.
Mhm.
Es ist dann schon ein Konflikt, wenn plötzlich ein anderer Mann da steht, wo man sich so angezogen fühlt. Und ich hatte jetzt das Glück gehabt, das Risiko eingegangen zu sein.
Ja, ja, genau. Ganz schwierige Formulierung.
Und es ist gut rausgekommen.
Ja. Hey, jetzt wünsche ich dir ganz viel Glück, Petra, weiterhin.
Danke vielmals. Und ich
Leben.
Euch auch mit euren Geschichten.
Ja, danke.
Und einen schönen Feierabend.
Merci vielmals. Ciao, Petra. Tschüss. Okay. Wunderbare Geschichte. Hat sich das Risiko gelohnt oder hat man dafür müssen einen höheren Preis zahlen? Das wird jetzt zum Beispiel von der Corinna wissen, das ist Barbara. Sorry, Corinna.
Ja, hoi Barbara.
Hat sich das Risiko gelohnt?
Ja, sehr.
Jetzt müssen wir zuerst zurückgehen. Also, was wäre denn das für eins gewesen, wo du da eingegangen bist?
Ja, also ich bin 2004, habe ich alles verkauft und bin mit Rucksack und Zelt um die Welt.
Alles verkauft. Was war das alles?
Das Auto, Möbel, ja, so mein ganzes Hab und Gut.
Also einfach alles, was du gehabt hast. Und was ist denn was ist vor dem Verkauf gewesen? Was ist da angestanden, dass du das gemacht hast?
Das war einfach mein Lebenstraum zu erfüllen. Mhm. Ich habe das immer gesagt, dass ich, bevor ich Familie und Kind habe, möchte ich gerne um die Welt. Und ja, ich hatte dann so einen Globus auf dem Nachttisch gehabt und dann habe ich immer geschaut, eben dort hin, und dann bin ich dann auf das Reisebüro und habe ihnen das gesagt und dann haben sie mir das Ticket ausgestellt und dann bin ich dann um die Welt.
So schön. Sehnsucht, ist die schon immer da gewesen? Wo du noch Mädchen warst, weil du jetzt gerade den Globus erwähnt hast, auf dem Nachttisch, hat es den schon gegeben, wo du Kind warst?
Ja, ich bin immer sehr gerne gereist oder in die Ferien und habe immer sehr Interesse an anderen Ländern und Kulturen.
Gut, also und dann bist du in diesem Reisebüro gewesen, und dann noch was, weißt du, ich bin ja keine Reisende. Was steht denn so auf einem Ticket alles drauf?
Ja, du kommst dann einen Ausflug, also so ein Reiseprogramm, und dann steht wirklich Abflugzeiten und Ankunftszeiten und Flughäfen, wo du bist, mit den Daten drauf. Und das ist einfach mal jetzt mal so eine erste Gestaltung. Ich habe dann auf der Reise selber habe ich dann schon noch Änderungen vorgenommen, aber dann hast du nur in eine Richtung fliegen, hast du musst entscheiden, entweder westwärts oder ostwärts. Genau. Du hast nur dürfen vorwärts fliegen.
Ja.
Und, dann, ja.
Und der erste Ort, wo du angegangen bist, nur dass wir das auch mal genau wissen.
Das war New Orleans.
Das ist auch, hat das mit Sehnsucht und Musik zu tun? Oder?
Das ist einfach eine Stadt, die ich immer gesagt habe, ich hätte sie gerne gesehen, ich hätte sie gerne mal erleben. Und zum großen Glück habe ich sie noch vor dem Katrina gesehen, weil sie dann sehr zerstört wurde. Genau.
Jetzt wollen wir noch mal aufs Risiko zurückgehen. Also das Risiko von dir war, alles einmal aufzugeben und zu schauen, ob das klappt.
Ja, es ist mir aber damals gar nicht so bewusst gewesen, dass das so ein Risiko ist, weil das war so eine Sehnsucht gewesen, dass ich das verwirklichen kann. Es ist mir dann erst so auf der Reise bewusst geworden, also vor allem, als ich im Flieger gesessen bin, was ich da überhaupt mache und so ganz allein. Und das ist dann irgendwo etwas passiert. Und
haben das die Leute um dich herum verstanden, dass du es machst? Sind sie neidisch gewesen auf das?
Ja, sind sie verstanden, aber sind alle, viele haben gesagt, hey, alleine würde ich das nie machen. Mhm. Das ist so das, das Reisen machen ja viel und wirklich rund um die Welt, aber wirklich so alleine, das machen ja sehr viele einfach nicht. Eben,
vor allem als Frau auch, ja, oder? Dass man dann da sagt, vor allem, kommt darauf an, in welche Länder dass man dann geht. Also.
Ja.
Hat es dann so riskante Reisesachen gegeben bei dir jetzt, auf dieser Weltreise, wo du sagst, es war vielleicht noch ein bisschen gefährlich, was ich jetzt da gemacht habe.
Ja, so gefährlich nicht unbedingt. Ich habe einfach so ganz spezielle Erlebnisse gehabt. Ich habe immer so gesagt, wenn ich bin geführt. Ich bin geführt von irgendetwas Höherem. Und ich weiss noch, als ich in Bolivien war und im Bus eingestiegen bin, von der Uyuni-Wüste Richtung La Paz, habe ich einfach gespürt, einfach gegangen in den Bus. Dann dachte ich, komm, jetzt gehst du in den Bus. Und es hat einfach, wie mich jemand aus dem Bus rausgedrückt hätte. Und dann bin ich dann wirklich nicht auf den Bus gegangen und dann einen später genommen. Und dann, als ich dann zu La Paz angekommen bin, war dann dort ein Reisender gewesen, den ich schon von Peru kennt habe. Und der wusste, dass ich an dem Tag von Uyuni ankomme. Und dann hat er gesagt, hey Corinna, wo bist du gewesen? Und so. Und dann habe ich gesagt, ja, in dem Bus. Und dann hat er gesagt, hey, zum guten Glück hast du nicht den vorherigen Bus genommen, weil der ist frontal mit einem anderen Bus zusammen. Das stand irgendwie 23 Tote. Und das sind einfach so Sachen gewesen, wo dann einfach, ich weiß auch nicht, dass ich bin wie geführt wurde, habe ich immer gesagt.
Bist du ein gläubiger, religiöser Mensch?
Ja, also jetzt nicht so klassisch gläubig so mit Kirche, sondern ich glaube einfach an die geistige Welt, ja.
Ja. Also kann man sagen, du bist nicht ganz allein auf dieser Reise gewesen. Wenn alle gesagt haben, was machst du jetzt da und gehst so allein? Also.
Ja, nein. Ich habe immer gesagt, eben, wenn sie mich gefragt haben, hey, mit wem bist du denn unterwegs? Und ich habe immer gesagt, ich bin mit mir unterwegs, ich bin nicht allein, ich bin mit mir.
Mhm.
Und dann hast du auch so gemerkt, dass du wie ein Umdenken stattgefunden hat bei diesen Leuten. Weil ich habe einfach auch immer gesagt, das ist die Reise zu mir selber. Ich habe mich so kennengelernt, weil ich habe eine eigene Zwillingsschwester und ich bin eigentlich nie allein gewesen.
Das finde ich jetzt interessant. Wie war denn das, was du ihr gesagt hast? Also, ich meine, wahrscheinlich hast du das sogar noch mit ihr ausgeheckt, oder? Wie man das ja macht. Aber wie war die Reaktion? Also, haben die nicht ins Zweite gehen?
Nein, weil sie ist jetzt schon in einer Beziehung. Ich hatte einen Freund damals noch und ich hatte gewusst, wenn ich gehe, dann gehe ich mit dem Partner, aber nicht mit der Schwester, weil es ist schon als ein eigenes Feeling die Ablösung, die dann irgendwann einmal stattfinden muss. Und das ist wirklich auch für mich ein riesengroßer Schritt gewesen, einfach mal zu mir zu finden und mich als Individuum kennenzulernen, weil es hat uns ja nur immer das Zweite gegeben.
Und ist das gegangen dann? Also hat es Momente gegeben, wo du dich völlig frei gefühlt hast und da war nicht nur die eineige Zwillingsschwester rum? Gewesen?
Ja, das hat es schon gegeben, aber gleichzeitig halt auch das andere, oder? Wo du sie einfach extrem vermisst hast, weil wie ein Teil von dir gefällt hat.
Ich habe schon mal so ein interessantes Gespräch mit einem eineigen Zwilling, also mit jemandem natürlich nur,
der
das auch so erzählt hat. Dort ist es um den Tod gegangen. Und da ist es ja jetzt einfach also man sieht sich nicht, oder? Man spürt sich nicht, man schmeckt sich nicht während über einem Jahr.
Mal spüren tust du die eben extrem. Also das ist eben, wir haben die Verbindung schon gehabt. Also wir haben dann auch immer wieder gemailt und so. Und sie hat immer gespürt, dass, wenn es mir nicht gut gegangen ist und umgekehrt.
Das ist interessant. Aber du hast das Gefühl, das Risiko, das hat sich gelohnt, damals alles zu packen und zu gehen?
Ja, auf jeden Fall.
Wie lange warst du unterwegs gewesen?
Anderthalb Jahre.
Und um die ganze Welt?
Ja, wirklich. Und ich wollte einfach mit den die heimischen Leute zusammen sind. Das ist mir wichtig. Ich kann nicht wollen, da einfach einen Touristenpfad machen, sondern ich wollte wirklich die Einheimischen kennenlernen, eben Kultur und das Land. Und da eben mag ich mich erinnern, als ich in Samoa war, war es auch so spannend. Da bin ich dann auch so eben wie geführt worden. Samoa, es hat ja zwei Inseln und in der Mitte von diesen zwei Inseln eine ganz kleine Insel, die heisst Manulu. Und da bin ich dann auf so einem Holzschiff auf die Insel gefahren und dann ist so wie sie vorher gesagt hat, so ein Bärentypen Mann auf dem Boot gesessen und dann hat er mich dann angehört und gesagt, ja, was machst denn du da? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß ja nicht, ich muss jetzt einfach auf die Insel. Und dann hat er dann gesagt, ja, ich bin der Pfarrer von dieser Insel und ich lade dich herzlich ein, dass du mit uns lebst. Und dann habe ich gefunden, ja, super, das kann jeder mal sagen, ich bin der Pfarrer.
Ja, genau, und dass du mit uns lebst.
Genau, und dann habe ich gedacht, ja, ich komme jetzt mal mit ihm und ich denke mal schauen, oder? Und dann bin ich dann wirklich, also es war wie im Film, es war ein wunderschönes, weißes Haus, wirklich so Garten Eden, bin ich dann durchgelaufen und dann mit ihm in das Haus hinein. Und dann war dort eben seine Frau gewesen, so eine ältere, ganz auch ganz eine Liebe. Und dann hat sie gesagt, ich darf hier mit ihnen leben. Und das war wirklich mein Traum gewesen. Das ist wirklich, die leben dort. Das ist die Kultur von dort. Und dann haben sie gesagt, eben, ich dürfte hier schlafen und das wäre mein Zimmer. Und das war ein Zimmer dort gewesen, wirklich mit dem Bett. Und dann habe ich dann auch gerade wieder gespürt, mal, die sind gute Leute.
Das stimmt,
und ich fühle
ja,
mich wohl. Und ich gehe das Risiko jetzt ein und schlafe da, oder?
Kein ängstlicher Mensch bist du, Corinna?
Nein,
gar
nicht.
Nicht
nein.
Das finde ich eben, das finde ich schon noch gut, weil wenn ein ängstlicher Mensch wärst, wärst du ja nie in so Situationen reingekommen. Hättest du alles irgendwo vorher abgeweckt. Also gut, nach anderthalb Jahren bist du dann wieder zurückgekommen. Hast du dann vorher schon so versucht zu schauen, wo komme ich jetzt an, wo gehe ich an? Ich habe ja keine Wohnung mehr. Was für einen Job mache ich?
Ja, also ich habe dazu mal eben vor der Reise, habe ich gearbeitet, also ich habe Praxis als Heilpraktikerin und habe dann immer vom Montag bis zum Donnerstag gearbeitet und am Freitag bin ich fliegen. Und dann habe ich schon gefragt, ob ich dann wieder zurückfliegen kann und haben sie aber gesagt, ja, 60% sind das Mindeste. Und dann habe ich gewusst, ja, nein, das wird mir zu viel mit der Praxis nachher wieder zum Aufbauen, aber ich muss irgendwie wieder Geld haben, dass ich die Praxis aufbauen kann. Und dann habe ich dann zum guten Glück, aber das habe ich im Vorfeld nicht gewusst, einen Job bei der Bank gefunden. Aber das Schöne war, ich konnte bei meiner Mutter leben. Dann. Mhm. Und so hatte ich dann auch ein Zuhause. Und zwischen den bin ich auch wieder zu meinem Vater gegangen. Also, und sie haben mir dann auch die Möglichkeit gehabt und die Zeit gegeben, dass ich so wieder etwas finden kann. Oder?
Ja.
Aber das war ein riesiges Risiko und das war mir extrem nicht bewusst gewesen, heimzukommen und wirklich nichts mehr zu haben.
Eben, das ist es.
Ja.
Und vor allem vorher an verschiedenen Orten zu sein, und das scheint dir ja zu gelingen, an verschiedenen Orten zu sein und sich dort immer wieder heimisch fühlen.
Mhm.
Oder?
Und ja. Jetzt? Ja, und die Freiheit, die du gehabt hast, ja. Und du kommst heim und du bist abhängig.
Ja, und das ist dann alles wieder so klein und eng.
Ja, und eben, du hast nicht mehr, du weißt wirklich nicht, oi, was mache ich jetzt? Und vorher hast du einfach in den Tag hineingelebt und kannst sagen, okay, jetzt gehe ich dort hin, jetzt gehe ich dort hin und who cares, oder?
Das heisst, du bist jemand, der eben immer muss sich bewegen, reisen und so, eine Reisende, eine Suchende, wird es dann irgendwo, ja, also wieder so ein Dings geben, eine Phase in deinem Leben, wo du sagst, ich muss weg, ich muss etwas anderes machen.
Das gibt es immer wieder. Mittlerweile bin ich geheiratet und habe zwei
Kinder. Ah, schau jetzt!
Ja.
Aber das ist nicht jemand, den du auf der Reise kennengelernt hast, sondern in der Schweiz?
Ja, genau.
Auf der Bank am Ende?
Nein, im Ausgang.
Es hätte ja auch können sein, dass du auf der Reise jemanden kennengelernt hättest.
Ja, aber das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, ich gehe und ich weiss nicht, ob ich wieder komme.
Mhm.
Also ich habe wirklich auch mit dem gerechnet, dass ich irgendwo auswandere und jemanden kennenlerne. Und ich bin wirklich völlig ungebunden gegangen.
Das heisst, wenn du jetzt zwei Kinder hast und einen Mann, dann könnt ihr, also mal, ihr könnt das vierte natürlich gehen. Ist er auch ein Reisender?
Nein, eben leider nicht so. Und ich bin vor zwei Jahren mit meinem Sohn, ich hatte eine ganz schwierige Zeit gehabt, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich muss wieder gehen, ich halte es nicht mehr aus. Und dann bin ich mit meinem Sohn 5 Wochen auf Guatemala. Und das war super gewesen. Und ich habe dann eine Woche vorher noch erfahren, dass ich schwanger wieder bin.
Mhm.
Und so bin ich dann mit meinen zwei Kindern ja, wieder auf Guatemala.
Quasi, ja. Und das Kind ist jetzt aber da in der
Zwischenzeit? Ja, das ist jetzt 14 Monate, ja.
Corinna, danke vielmals, dass du über diese Reise und über das Riskante, das du da gemacht hast, eben etwas aufzugeben, nicht wissen, was das heisst, wenn man zurückkommt. Also mehrere so Risiken, ja, Risiken, sagt man ja, Risiken eingegangen bist.
Ja.
Und dass es echt gut rausgekommen ist.
Ja, weil ich kann es jedem ans Herz legen und irgendwie gibt es immer eine Lösung. Und ja, einfach dem Ruf vom Herzen folgen.
Wunderbar, machen wir. Mache ich jetzt dann auch mal. In dem Fall. Also mach's gut.
Tschüss.
Ciao, Corinna. Tschüss. Unsere Telefonnummer, Gratisnummer 0800 00 22 20. Oder gehen Sie mal auf Facebook schauen. Ich habe keine Ahnung, was dort im Moment läuft. Unsere Adresse ist facebook.com/srfnachtwach aneinander geschrieben. Ja, hat sich das Risiko gelohnt? Beat, hat sich das Risiko gelohnt?
Ja, das Risiko hat sich gelohnt.
Was ist es für eins?
Ja, es war ja so, ich war ja geheiratet, bin 5 Jahre zusammengelebt, nachher 10 Jahre geheiratet, also der normale Gang, wie man so schön sagt, und denkt, ja, es geht alles gut. Mhm. Und dann ist das komplett schief gelaufen. Ich war komplett dunkel, auch finanziell dunkel, moralisch dunkel. Und dann habe ich wieder jemanden kennengelernt und es hat, ja, kann man sagen, Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube heute dran, obwohl viele Leute das nicht sagen oder nicht dran glauben. Ich habe eine Frau wieder kennengelernt im September. Ja. Und im Januar haben wir bereits wieder geheiratet.
Aber da bist du vorher schon getrennt gewesen und alles, was du ja, sie kennengelernt hast.
Ja, ich war alles geschieden. Ja, ja. Und dann haben aber in der Zeit, oder, wo ich die Frau kennengelernt habe und wo ich von Heiraten geredet habe, mit anderen Leuten, haben sie gesagt, du bist ein Spinnkopf, gehst doch das Risiko nicht ein, du willst doch nicht schon wieder jetzt in dieser kurzen Zeit heiraten, du mal 2-3 Jahre mit dieser Frau zusammenleben. Und nachher habe ich gesagt, nein, das geht nicht und so weiter. Das ist eine Frau von Thailand, die hier in der Schweiz in der Ferien war. Und dann haben wir das gemacht. Wir haben im Januar den geheiratet und jetzt sind wir seit 14 Jahren glücklich geheiratet. Und mir denkt, wir sind immer noch geheiratet wie am Anfang.
Also immer noch verliebt?
Ja.
Würdest du sagen. Und du, eben, also das Risiko hat sich gelohnt. Wieso haben denn so die Bekannten das gesagt? Hat das einen Grund, dass sie nicht eine Schweizerin ist, sondern eine Thai-Frau?
Ich glaube, dass eben, weil es bei uns üblich ist, dass wir ein Jahr, 2 Jahre oder vielleicht 3 Jahre zusammenleben und schauen, geht es miteinander. Das war wahrscheinlich der eine Grund gewesen. Und der andere Grund war natürlich auch, weil sie Thailänderin war. Oder?
Also sie das alle gefunden haben, das geht nicht, oder? Das geht doch gar nicht, ein Schweizer mit. Also, und das ist so ein typisches Klischee, oder? Schweizer
ja.
Mann, thailändische Frau.
Richtig, ja.
Aber du sagst, das ist eben, ihr habt das Risiko hat sich gelohnt.
Das hat sich gelohnt bei uns, ja.
Würdest du wieder machen? Heiraten? Nein, jetzt nicht nochmal, aber.
Ja, also wenn ich wieder, wenn jemand wieder in der Situation kommt und zu mir kommt, fragen und dann würde ich fragen, du liebst sie und ist Liebe auf den ersten Blick sie, halt's wirklich, dann mach's.
Ja, wobei, man kann sich ja täuschen, oder? Also ich meine, man kann so das Gefühl haben von wow, super, und das ist es jetzt, oder? Das ist jetzt Liebe auf der ersten Blick. Aber auch die kann dann irgendwann wieder verlöschen, sage ich jetzt.
Ja, auf der anderen Seite musste ich auch die Erfahrung machen. Ich bin 6 Jahre zusammengelebt und nach der Kuratus hat auch nicht geklappt.
Mhm. Gut, also, das ist, ja.
So oder so, es ist ein ist Risiko.
Immer, es ist immer ein Wagnis. Also heiraten ist ein Risiko, oder?
Ja, im Prinzip.
Gut. Du, danke vielmals, Beat.
Jo, bitte, gern geschehen.
Und eine gute Nacht und weiterhin 14 Jahre, oder?
Glück ja, noch Jahr. Mehr, wenn es geht.
Ja, also gut, noch mehr.
Danke.
Mach's
schön,
gut. Schönen ciao,
Abend.
Ciao, tschüss. Beat. Dann machen wir doch da gerade weiter mit der Gianna. Das ist Barbara. Salut, Gianna.
Ja, hallo, Barbara.
Jetzt musst du mir sagen, bist du ein ängstlicher Mensch?
Nein, eigentlich nicht.
Also jemand, der das Risiko noch gern hat?
Ja, ich habe das Risiko schon noch gern, aber in letzter Zeit habe ich jemand mal gesagt, ich bin Frau Sicherli.
Frau Sicherli?
Ja.
Also das heisst, nicht mehr so ja, risikofreudig?
Ja, ich bin schon risikofreudig, aber ich berechne dann das, ob das irgendwie kann gehen. Ja. Weißt du, so ein bisschen Boden muss es schon haben.
Also hast du ein Beispiel dafür, wo du eben am Berechnen bist?
Nein, das kommt jetzt nicht. Also auch wenn man abmacht oder so, dann überlege ich, ist das real, kann man das überhaupt?
Ja, genau.
Aber ich habe noch viele verrückte Ideen und dann schätze ich die auch ab. Eben. Mhm. Und dann gibt es auch so Fantasten, wo, weißt, wo es dann nicht hält.
Ja. Jetzt muss man noch deine Risiko, also hat sich das Risiko, also ich weiss jetzt nicht, um was dass es geht, um
also
was für ein Risiko geht.
Ich habe mit 24 ein Gasthaus übernommen. Mhm. Und haben das einfach gelesen in der Zeitung immer wieder, dass das immer noch zu haben ist. Und die haben in dem Dorf niemanden gefunden zum Wirten und haben unbedingt das Gasthaus erhalten. Das Dorf hat 45 Einwohner gehabt. Und dann habe ich einfach gesagt, hier schreiben wir, jetzt schauen wir mal, wie das ist. Weil wir haben in der Nähe gewohnt und ich habe schon per Risiko einen Dorfladen übernommen, weil ich Lust hatte, um in die Berge zu zügeln.
Aber du bist ja
und
selber...
Und das ist gut gelaufen. Und dann bin ich dort in dem Dorf und hatte den Laden, einen Dorfladen. Und der hat mir so wenig Geld eingebracht, dass ich fast verhungert bin. Und der Freund hat bei einem Bauer geschafft und hat auch kein Geld gehabt. Und wir waren mausarm und haben noch hohe Steuern gezahlt. Und dann war das Gasthaus ausgeschrieben. Und dann hat es geheißen für... Also dann haben die dann umgedrückt und haben geschrieben, ja, sie suchen eigentlich auch Angestellten für das Dorf. Mhm. Wie heisst das?
Gemeinde, auf der Gemeinde.
Auf der Gemeinde, der Gemeindearbeiter.
Ja.
Und für die Frau besteht die Möglichkeit, das Gasthaus zu übernehmen.
Das ist aber auch gut.
Und dann haben wir gesagt, da melden wir uns.
Und hast du gewusst, also ich meine, dein Dialekt, oder? Du bist Bündnerin.
Ja.
Hast denn du,
ja.
Du und dort bist du in den Bergen gewesen. Und das Dorf hast du kennt, schon im Inserat, ist gar nicht gestanden.
Das war im gleichen Tal, aber im Loch unten. Und dann haben wir gesagt, ja, dann fahren wir dort mal hin, wir gehen schauen. Und dann sind wir dort hingefahren mit dem Auto. Wir hatten ein Auto, weil er musste lernen, ein Auto fahren.
Mhm.
Und dann nachher sind wir mit dem Auto hin. Und dann haben wir reingeüchselt und gedacht, um Himmels Willen, das ist eine Räuberhöhle. Nein, Hilfe. Und haben uns nicht reingetraut. Dann sind wir ins nächste Dorf etwas trinken und ein Sandwich bestellen. Um schon mal zu wissen, wie ein Sandwich geht. Weil wir sind nie in Beiz, weil wir kein Geld
gar kein Geld haben.
Und dann sind wir wieder zurück. Und haben gesagt, ja, jetzt müssen wir einfach da rein.
Mhm.
Und dann ist ein Stammtisch und die haben geraucht und Bier und so. Und dann sind wir rein und haben etwas getrunken.
Erzähl mir noch, wie es drinnen ausgesehen hat. Wenn du schon von draußen gesagt hast, grauenhaft, wie war es denn, wo wir reingegangen sind?
Ja, nein, nicht einfach gefürchtig ein bisschen. Weißt du, ich denke, Jesus, die Gestalten. Und was lädt man sich da ein, wenn man jetzt da wird?
Mhm.
Es war einfach so ein langer Stammtisch am Ecken und es sind ein Haufen Jäger sind dort gesessen und haben plaudert und Leute vom Dorf wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr genau. Aber dann die Atmosphäre und jetzt dort reingehen und sich getrauen. Aber die haben ja nicht gewusst, was wir machen. Wir sind dann an einem Seitentisch gesessen und haben mal etwas getrunken. Und nachher sind wir wieder heim.
Mhm. Also ihr habt euch gar nicht erkennen gegeben, dass ihr euch würdet interessieren für die beiden,
nein,
sondern sind heim.
Nein, wir sind, glaube ich, zum Gemeindepräsidenten
gelaufen.
Sind einfach, oder ich weiss nicht mehr, ob wir gewusst haben, wer der Gemeindepräsident ist. Wir sind es wohl gelaufen dann. Und haben dort uns vorgestellt und gesagt, ja, wir sind jetzt in dieser Beiz gewesen und wir könnten uns das eigentlich vorstellen, aber wir wissen nicht so recht.
Mhm.
Und dann hat er uns auch gut Auskunft gegeben und Mut gemacht und gesagt, mal bewerben euch, ihr seid junge Leute, klar, probiert doch das.
Wie alt sind ihr denn? Also du dort gewesen?
Also ich bin 24 und der Freund 21.
Okay.
Und wir waren in einem anderen Dorf eben und er hat dort beim Bauer geschafft,
jawohl,
und nachher in der Sägerei und brotlos.
Gut, also dann haben wir euch beworben?
Dann haben wir uns beworben. Der hat uns gesagt, ja, wenn du Spaghetti hast und Gerstensuppe, dann langt das für das Dorf. Da läuft eh nichts. Und ich habe gedacht, ja, wenn er einen dicken Zapfen kriegt als Gemeindearbeiter, dann schaffen wir das schon irgendwie. Weil die Wirtschaft hat 600 Franken gekostet und ist auf dem Dorfplatz gestanden und hat noch 10 Gästebetter gehabt.
Du, und wie hat die geheissen?
Alpenrose.
Alpenrose?
Und ich habe nämlich das Gefühl, du bist einmal dort gewesen.
Ja.
Das habe ich seit Jahren das Gefühl.
Wer ich?
Ja.
In der Alpenrose? Nein, also nicht das.
Inner,
ja, vielleicht. Ja. Also gut.
In innerer Verehren war das. In einem Kraftwerkdorf?
Nein, bin ich nicht.
Bist du nie über Berge gewandert?
Ich bin viel über Berge gewandert.
Aber dort sind viele Leute gekommen, im Sommer, lässige Leute über Berge. Am Morgen hast alle entlassen, alle 10 und am Abend war es wieder voll. Und das hat niemand gedacht. Weißt du, die sind mit dem Rucksack gekommen und haben geschlafen und sind dann auf die nächste Tour.
Okay. Also dann habt ihr das bekommen, habt das übernommen. Dein Freund ist auf Gemeinde gearbeitet, als Gemeindearbeiter.
Genau.
Du hast die beiden.
Die haben die Alpenrosen übernommen.
Und hast sie zuerst mal renoviert?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Das Problem war, dass wir ein Inventar übernehmen für 7.700 Franken. Und wir haben kein Geld gehabt.
Wie haben
ihr
das
und meine
gemacht?
Familie hat gesagt, du spinnst, mach das ja auch nicht.
Ja. Und wie haben ihr die 7.000 Franken zusammen bekommen?
Er hat ein bisschen gespart und ich habe die Wespen müssen verkaufen.
Ja.
Und dann hat er irgendwie 4.000 gepumpt. Mhm. Und ich habe kein Geld gehabt.
Und dann haben sie also das übernommen?
Also 2'000 Franken Ersparnis und seine 4 und die Wespen noch, und dann haben wir es zusammengekriegt. Und das war eine Aussage mit dem Inventar, weil die hat uns beschissen, die Vorwirtin.
Ja.
Und dann war noch eine Lehrerin dort, die wir kennt haben aus der Schulzeit. Und die hat gerade ausgeholfen in der Beiz, weil die Frau ist krank war, die das gemacht hat. Mhm. Und hat gesagt, mal kommen doch, ist lässig, junge Leute im Dorf, mal machen das. Und du kannst das sicher. Aber musst immer, und sie haben halt beim Neni gelernt werden. Und ich denke, du liebe Zeit, oder?
Ja.
Arbeiten kann ich schon, aber gewirtet habe ich nie.
Und die Spaghetti, die hast du dann angebracht?
Die haben wir vorbereitet. Ich hatte Pech gehabt, weil das Risiko war, ich musste ja gekündigt, mitten in der Hochsaison in meinem Dorf lagen. Und dann waren die so verrückt gewesen, die vom Volk. Und das Dorf ist gelaufen gekommen, und alle haben gesagt, Jesus, nein, wir haben es gehört, du hast gekündigt, das geht doch nicht. Und dann habe ich einen Bandscheibenvorfall gekriegt und bin krank.
Also
und
alles
nicht mehr arbeiten. Und dann bin ich oder total geschwächt gewesen, wenn du im Rücken hast.
Ja,
oder also
ja,
ich musste liegen, zwei Monate auf Physiotherapie, und habe mir dann schon die Menü überlegt und ein bisschen Kochbücher angeschaut. Aber ich bin himmeltraurig dran gewesen. Und dann habe ich dann das übernommen.
Du, und was ist denn das Höchste von den Gefühlen als Kochkunst von dir dort? Das ist dann sicher.
Ja, Verbesserung. Verbesserung, ja. Ich habe ja alles gelernt dann.
Eben.
Und das war eben überhaupt nicht so einfach gewesen, weil kaum. Also, ich habe dann einfach Spaghetti-Soße bereitet und Portionen gefroren und Gerstensuppe auch. Und dann ist gerade am dritten Tag die Leute vom Dorf gesagt, wenn öffnen wir endlich? Und ich habe gesagt, ja, am ersten dann. Also, jetzt geht es noch nicht gerade. Und dann haben wir dann eröffnet, zwei Wochen nach der Übernahme. Und 3 Tage später ist ein Fernsehturm installiert worden. Also, ein Satellitenturm, oder? Damit sie können Fernsehen schauen im Tal.
Ja.
Und dann ist die ganze Crew gekommen im Helikopter. Und einer kam rein und sagt, hey, können wir da 17 Leute zimmer Spaghetti, etwas essen? Und sage ich, ja, in einer Stunde. Und dann sage ich, ja, die erste Suppe und Spaghetti, wenn einer hilft. Und dann hat einer geholfen.
Ja.
Und dann haben wir das hergebessert und alle Portionen aufgetaut und dann raus.
Super. Jetzt sag mal, wie lange bist du...
immer weitergegangen.
Jetzt tun wir mal ein bisschen da noch ein Ding machen. Jetzt machen wir einen Gump führen. Wie lange bist du denn auf dieser Alpenrose gewesen? Das ist ja dann eben...
3 Jahre.
Nur 3 Jahre? Das klingt wie wenn
du 20 Jahre... Ja, aber ich war die 5. Viertin in 7 Jahren.
Okay.
Und die haben eigentlich den Rekord gebrochen. Und am Antrinken, am ersten Tag war es antrinkend. Und dann sind viele Leute gekommen. Und ich habe doch nie gewusst, wie nur wie ein Bier rauslassen. Aber die Schwester von ihm hat einmal serviert, die ist helfen. Und dann haben die Wetten abgeschlossen, ob ich den Sack Salz fressen oder nicht.
Mhm.
Weiss, was soll das? Ja, wir kommen immer am Zahntrinken, oder? Ja,
genau.
Touristen gsi, und die haben dann eine Wette abgeschlossen, ob man den Sack Salz frisst.
Mhm.
Weil früher haben die 50 Kilo Sack Salz gehabt, oder?
Ja.
Und dann, als ich aufgehört habe, haben sie gesagt, Gopferdori, wieso hörst du auf? Dann habe ich gesagt, ja, in den Sack Salz gefressen.
Alles weg. Es war alles weg gewesen. Aber sagst
du
noch zum Schluss? Jetzt musst du mir schon sagen, also das Risiko bist du eingegangen, das zu machen. Und würdest du sagen, es hat sich gelohnt?
Es hat sich mega gelohnt. Also ich bin mit 60'000 Franken und mein Auto zum Tal aus, nach 3 Jahren.
aber nicht mit einem Ferrari?
Nein, nur dort die Kombi. Wo ich gekauft habe, um zu posten.
Eben, den hast du dann. Aber das hat sich gelohnt. Und würdest du nochmals etwas machen, so ein Wagnis?
Unbedingt.
Wie alt bist du denn jetzt?
52.
Und was machst du jetzt genau?
Ich habe drei Kinder.
Von dem ehemaligen Freund?
Nein.
Ah, das ist dann auseinandergegangen. Das also ist die auseinandergegangen. Sagen dann, die Kinder werden mal sagen, wir haben eine verrückte Mutter, oder? So
ja,
wie du
das sind jetzt schon. Ja, ehrlich? Ja. Ja, sie sind schon ein bisschen streng mit mir. Aber ich mit ihnen ja auch.
Ja, das glaube ich. Umgekehrt auch. Also gut, ich würde jetzt sagen, es ist eine tolle Geschichte, die du uns jetzt am Schluss da erzählt hast.
Also das Schlimme ist, dass wenn ich 3 Stunden Pause gemacht hätte im Tag, das habe ich mal ausgerechnet, weißt? Wenn ich eine Zimmerstunde gemacht hätte von 2 bis 5, dann wäre mir nichts geblieben. Und ich habe am Morgen um 9 Uhr geöffnet und nachts um 11 Uhr geschlossen, wenn niemand gejasst hat.
Also du bist eine harte Nummer. Ja, das ist das
brutal,
kennt man ja.
Oder?
Ja, das kennt brutal. Man ja von allen, die und im in Gastgewerbe arbeiten.
Im Winter war ja manchmal nur 27-30 auf der Kasse. Mhm. Dann ich wusste, ich habe nicht einmal die Heizung rausgebracht.
Ein Herz-Gastgewerbe. Du, danke vielmals, Gianna, dass du angerufen hast.
Ich habe meine Wurzeln in dem Dorf. Ich habe so viel erlebt dort.
Das
und ich liebe die Leute alle.
Okay.
Also das, aber die meisten sind gestorben. Die Hälfte ist schon tot.
Jetzt machen wir da einen Punkt, wie wir sind am Ende von unserer Sendung, Gianna. Und danke vielmals, dass du angerufen hast.
Ja.
Und uns bereichert hast mit deiner Geschichte.
Danke alle, die bei mir eingekehrt sind.
Ja, ist gut. Also, ja, mach's gut. Ciao, Gianna.
Tschüss. Barbara, hoi.
Ich will euch am Schluss noch schnell ein Mail vorlesen. Liebe Barbara, jahrelang machte ich Extremsport, Eisklettern, Klettern ohne Seil, Basejumping, Brückenspringen und anderes. Es gab dabei heikle und gefährliche Situationen. 2-mal verunfallte ich beim Eisklettern, ich stürzte ab und verletzte mich zum Glück nie schwer. Inzwischen bin ich 45 und Familienvater. Mit Extremsport habe ich aufgehört, aus Rücksicht auf meine Familie rückblickend sage ich, die Risiken haben sich gelohnt, weil ich sehr viele intensive Momente und wahnsinnige Adrenalinkicks hatte. Wäre ich schwer verunfallt, würde ich heute sagen, das Risiko hat sich nicht gelohnt. Trotzdem möchte ich nicht, dass meine Kinder später einmal dieselben Sportarten machen wie ich früher. Ich hätte als Vater furchtbar Angst um sie. Herzlich, Jürg. Das quasi zum Thema Risiko, hat sich das Risiko gelohnt. Danke vielmals fürs Mitmachen. Und am nächsten Woche, am Dienstag wieder in der Nacht, geht es um ein ganz anderes Thema. Und dann geht es nämlich darum, dass ihr mir erzählt, hey, du bist ja fast gleich wie dein Vater. Das habe ich von meinem Vater. Das würde mich wundern. Und zwar nicht nur Söhne, die das erzählen, sondern auch Töchter. In diesem Sinne, eine gute Woche, macht's gut und tschüss zusammen.
Eine Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.